Ich lese den Text für die Predigt. Er steht in der Bibel, dem Wort Gottes, im Römerbrief, Kapitel 9, Verse 14 bis 24. Bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Entscheidend ist also nicht, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Wie erging es dem Pharao? Die Heilige Schrift berichtet, dass Gott zu ihm sagte, ich habe dich nur deshalb als König über Ägypten eingesetzt, um an dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will. Aber er macht Menschen ihm gegenüber auch hart und gleichgültig, wenn er es will. Sicher werdet ihr jetzt fragen, wie kann Gott dann noch von unserer Schuld sprechen? Wer kann denn etwas gegen Gottes Willen unternehmen? Darauf kann ich nur antworten, wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen, ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Genauso wollte Gott an denen, die für das Verderben bestimmt sind, seinen Zorn und seine Macht sichtbar werden lassen. Und obwohl sie ihrem Untergang entgegengingen, hat er große Geduld mit ihnen gehabt. All das tat er, um an den Menschen, die an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen, seine Barmherzigkeit zu beweisen. So möchte er an ihnen in reichem Maße seine Herrlichkeit zeigen. Zu diesen Menschen gehören auch wir, und er hat uns nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern aus allen Völkern berufen.
Guten Morgen. Gott ist gnädig, so lautet das Thema, das mir hier als Gastprediger gestellt wurde. Und wahrscheinlich deshalb, weil ich Gastprediger bin, musste ich mich an einen Kollegen erinnern, der selber mal zu Gast in einer JVA, also in einem Gefängnis war und dort predigen sollte. Und als er da so in den Raum reinkam und all die schweren Jungs da sitzen sah, da schwante ihm, dass das Predigtmanuskript, was er da bei sich hatte, im Grunde wohl für die Tonne war. Und er wusste, er würde was ganz anderes sagen müssen, als das, was er sich eigentlich vorbereitet hatte. Und während er dann auf dem Weg eben noch nach vorne zu diesem Stehpult war, was auf so einem kleinen Podest stand, überlegte er, welche Botschaft brauchen die? Und wie das so ist, wenn man nachdenkt, auf dem Weg nach oben stolperte er und fiel der Länge nach hin. Man kann sich vorstellen, wie es dann war. Es gab Gelächter. Die Heiterkeit war auf einem Höhepunkt, aber er, geistesgegenwärtig, erhob sich und sagte mit strahlendem Gesicht, Männer, genau das ist der Grund, dass ich heute zu euch gekommen bin. Man kann hinfallen, aber es gibt eine Kraft, die lässt uns wieder aufstehen. Und darüber möchte ich heute reden. Und dann kam eine mir nicht weiter überlieferte Predigt zum Thema Gnade. Ja, das Thema Gott ist gnädig. Ich vermute mal, dass bei manchen im Raum das innere Energieniveau schon so ein bisschen runtergegangen ist. Wir haben das in unserer europäischen Tradition inzwischen irgendwie schon fast eingepreist, dass Gott irgendwie so ein Netter ist und im Zweifel wohl Gnade walten lässt. Der ist so ein bisschen wie ein Onkel von mir, inzwischen verstorben. Wenn ich mit meinen Cousins Mist baute, erinnere ich mich noch, ich komme aus einem strengen Elternhaus, da wusste ich, gibt es furchtbar Ärger. Und mein Cousin sagt zu mir, nee, der Papi schlägt lieb. Der Papi schlägt lieb. Ja, also Gott ist ein netter Kerl, so könnte man das Thema vom gnädigen Gott sehr schnell abhaken und dann kommt auch nicht mehr viel. Wenn man dann aber biblisch in das Thema doch reingeht, dann merkt man, dass da doch mehr Wumms hinter ist, als es einem vielleicht im ersten Moment deutlich ist. Ich erinnere mal an eine öffentlich geführte Debatte um die vorzeitige Haftentlassung einiger zum Teil sehr prominenter RAF-Terroristen. Ich weiß nicht, manche hat es mitgekriegt, vergangenen Mittwoch, 50-jähriger Todestag Benno Ohnesorg, der erschossen wurde und das war in der 68er Studentenrevolte ja ein bedeutsames Datum. Und in dieser Debatte, da ging es um das eigentümliche Recht des Bundespräsidenten, Straftäter nach einer Mindesthaftzeit vorzeitig zu begnadigen. Ihnen also den Rest der Gefängnisstrafe zu erlassen. Manch erinnert sich vielleicht noch an das Hin und Her in der Diskussion. Die einen wiesen auf die Schwere der Verbrechen hin und sagten, das darf auf gar keinen Fall sein. Da mutet man den Opfern dieser Terroristen einfach zu viel zu. Und die anderen, die sagten, es wird wirklich Zeit. So lange sitzen die jetzt schon ein. Eine Gefahr geht von denen doch auch nicht mehr aus. Das ist nur gerechtfertigt. Egal in welcher Weise argumentiert wurde, erstaunlich oft wurde versucht, das irgendwie sperrige Wort Gnade mit der Welt des Rechts oder der Gerechtigkeit zu verbinden. Die gewährte Gnade war dann, je nach Standpunkt, entweder eben gerecht oder ungerecht. Und das, was hier als Erbe der Fürstenzeit, als der Monarch von Gottes Gnaden regierte, in die Hände des Bundespräsidenten übergegangen ist, das birgt eine Erkenntnis, die offensichtlich heute auch gar nicht mehr so häufig verstanden wird. Nämlich Gott, so ist der Gedanke, steht über dem Recht, ja, er garantiert es. Wir kennen ja das Bild von Gerichtsgebäuden, da steht immer so eine Dame mit verbundenen Augen, das ist die Göttin Justitia, nicht? Die hat so eine Waage in der Hand. Und wenn die im Lot ist, wenn also der waagerechte Balken, der die horizontale Erdenwelt symbolisiert, zur vertikalen, die nicht zufällig in den Händen der Gottheit liegt, zum ursprünglichen, im rechten Verhältnis, nämlich im rechten Winkel steht, dann ist das rechte Urteil gefällt, dann ergeht Gerechtigkeit. Dann bekomme ich mein Urteil. Das ist das Teil, das mir vom Ursprung her, vom Lot aus gesehen, rechtmäßig zusteht. Mein Teil ist das, was mir Gott zuteilt. Und das nannte man ursprünglich Recht. Und unsere Sprache verrät das bis in diese kleinen Zusammenhänge hinein, wie wir gerade gesehen haben. Gott und Recht gehören zusammen. Und Gott, der über dem Recht steht, der garantiert dieses Recht, wie wir an diesem Bild mit der Waage sehen. Und wo Gott ist, das wussten die durch die christliche Rechtstradition natürlich geprägten Väter unserer Verfassung, da gibt es auch Gnade. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, hat Gott gesagt. Wenn ich mich eines Menschen erbarme, dann tue ich das. Ist das gerecht? Nö, das ist Gnade. Es ist grundlos, völlig unableitbar, schon gar nicht einklagbar. Im Grunde genommen wie die Liebe. Gott sieht den Abraham, er sieht den Jakob, er sieht den Paulus, er sieht den Mose, Achim, Rita und Denise und er sagt, die hab ich lieb. Denen schenke ich meine Gegenwart, meine Nähe, mein Wort, kurz meine Gnade. Ich streiche ihre bisherige Schuldenbiografie einfach durch. Das ist die majestätische Hoheitsmacht dessen, der das Recht in der Hand hält. Ja, was bedeutet das jetzt für einen Menschen? Wir bleiben im Bild. Da ist bei einem Menschen nicht alles im Lot. Das Unrecht eines Lebens drückt, die Waage liegt, bildlich gesprochen, völlig unrechtwinklig am Boden. Keine Frage, da ist viel Unrecht und Ungeordnetes. Aber Gott hebt in seiner Gnade diesen Menschen auf und lässt sich diesen Menschen auf seinen krummen Lebenswegen recht sein. Und siehe da, wo der Heiland der Welt das verschobene, das verrückte Leben in seine durchbohrten Hände aufnimmt, da richtet es sich neu nach oben aus, an der Vertikalen und wird wieder recht, so wie eine am Boden liegende Marionette in dem Moment wieder zu ihrer schönen Gestalt findet, wenn sie der Puppenspieler aufnimmt und die Fäden wieder gespannt im Lot sind. Das ist Gnade, völlig unverhofft. Ein Mensch wird gnädig aufgerichtet und kommt wieder zurecht. Durch Gottes Eingreifen, weil er die Regie über ein Menschenleben ergreift. Wer sind diese Menschen, die Gnade erfahren haben? Paulus sagt, ganz überraschend in dem Text, wir gehören zu denen, die Gnade erfahren haben. Wir, das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde ist ein bunter Haufen von Menschen, die in einem Punkt ihrer Biografie erlebt haben, dass Gott sie zurechtgebracht hat, dass er sie gnädig aufgerichtet hat. Durch seinen Ruf, durch sein Wort, längst nicht alle so dramatisch wie Paulus, nicht, wo wir das mit der Geschichte, mit dem Licht und der Blindheit und der Stimme von oben hören, aber doch so, dass die Bibel im Griechischen die Gemeinde als die Ekklesia, als die aus ihrem alten Leben gnädig herausgerufenen bezeichnet. Die Gemeinde Jesu weiß, Gott ist gnädig, sonst wäre ich jedenfalls nicht hier. Ja, eigentlich wunderbar, wenn da nicht die Menschen wären, die da auch was gegen hätten. Etwa die Arbeiter im Weinberg in der Geschichte im Neuen Testament, die seit den frühen Morgenstunden als Tagelöhner malochen gehen und es dann super ungerecht finden, dass der Weinbergbesitzer sozusagen kurz vor Feierabend noch zu denselben Konditionen Leute einstellt. Der Lohn, der doch beim Morgengrauen ausgemacht war. Oder hier in unserem Predigttext, dass Gott Menschen, Juden und Nichtjuden zum Glauben ruft, aber den Pharao, der da mit Mose über den Auszug aus Ägypten verhandelt hat, tja, den ruft er nicht. Da hört man die Gewerkschaften schon rufen, nicht? Gleiches Recht für alle. Welches Recht, möchte man fragen? Hat es jemand verdient, von Gott gerufen zu werden? Hat es irgendein Mensch verdient, dass Gott ihm begangenes Unrecht erlässt? Ist Gott Menschen das schuldig? Alle oder keiner, rufen sie. Ihr merkt, die Gnade wird verrechtlicht. Sie wird nicht erkannt als Gottes souveräne Freiheit, aus der heraus sich keiner menschlichen Forderung zu beugen braucht. Das Bild im Text, der Töpfer töpfert, was er will. Gott ist Gott, er ist der Schöpfer. Er braucht sich nicht vor Gewerkschaften und Lobbygruppen dafür zu rechtfertigen, dass er aus dem Erdschlamm nun wahlweise eine Ming-Vase oder eben nur einen Nachttopf formt. So ist das. Gott muss dazu nicht einmal, man mag das ärgerlich finden, an den streng ausgehandelten gesellschaftlichen Opferhierarchien Maß nehmen. Gott ist Gott. Er ist niemand etwas schuldig. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das ist nicht einklagbar, das ist nicht berechen oder ableitbar. Das ist Gottes Freiheit. Das ist seine unverhoffte Gnade und sie wurde noch immer von denen, die sie erfuhren, als unverdientes und auch unvorhersehbares Wunder empfunden. Aber von denen, die sich das Ganze sozusagen von der Zuschauertribüne aus anschauten, als höchst verwerfliches Ärgernis. Letztlich nehmen sie Ärgernis an Gott selbst, an seiner Majestät, an seiner unverhofften, verschenkten Liebe, an seiner Freiheit, einfach Dinge zu tun, ohne sich erst ausgiebig bei seinem Geschöpf dafür beraten lassen zu müssen. Nun gibt es Menschen, die sind ganz besonders pfiffig. Die sagen, Gnade und Barmherzigkeit, das ist ja im Grunde genommen Gottes Kernkompetenz. Das ist sein Metier. Du bist ein Schlingel, baust dauernd Mist, nicht schlimm. Geh zu Gott, der heißt dich umsonst der liebe Gott, der macht heile, heile Gänschen. Damit ist die Sache erledigt. Kulturgeschichtlich, sage ich jetzt mal augenzwinkernd, ist hier der Sozialarbeiter der 70er Jahre ins Gottesbild eingesickert, das bis heute nachwirkt. Der tolerante, der antiautoritäre Gott, mit dem du immer eine kiffen kannst. Heilig ist dieser Gott natürlich nicht, denn Heiligkeit, das klingt ja nach Autorität und Hierarchie. Stattdessen soll es basisdemokratisch zugehen, da stört die Sünde, also dieser Abstand zum heiligen Gott. Das klingt so repressiv. Da wird einer klein gemacht, Sünde und individuelle Schuld gibt's beim Sozialarbeiter Gott nicht. Die liegt ja in den Strukturen, in den Umständen, in der schlechten Kindheit. Individuelle Schuld nicht so richtig da im Thema. Was passiert hier? Da wird Gnade zu einem Prinzip gemacht, zu einem kalkulierbaren, immer geltenden, immer verfügbaren Material. Gnade ist dann nicht der Ruf Gottes, der mich in meiner Verlorenheit anspricht und mir sehr persönlich zuspricht, du, komm doch nach Hause, komm aus deinem Leben auf eigene Rechnung in eine Beziehung mit mir, dem lebendigen Gott. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Ich will dich zu einem neuen Menschen machen. Beim Sozialarbeiter Gott ist Gnade stattdessen eine Gnade für Selbstabholer, Gnade für Schnäppchenjäger auf dem Gebiet des Religiösen. Gott ist gnädig, bedeutet in diesen Kreisen, er ist der Kumpeltyp, bisschen doof, mit entspanntem Kiffergrinsen, harmlos halt. Die Gnade des lebendigen Gottes, wie wir ihn in der Bibel kennen, die ist dagegen überhaupt nicht billig. Sie kostet das Leben, sie erschüttert, sie verändert. Keiner der Menschen, deren Biografie wir in der Bibel kennenlernen, hat nach seiner Begegnung mit Gott so weitergelebt wie bisher. Denn der Gnadenruf beruft zu einem neuen Leben. Sie haben es ja gerade als Gnade erlebt, nicht ihr altes Leben fortsetzen zu müssen. Und Menschen, die Gott gnädig erlebt haben, haben dabei ja eine persönliche Erfahrung von Angesicht zu Angesicht gemacht. Sie haben Gottes Gnade als seine Zuwendung erlebt, völlig unverdient. Hey, der liebt mich, ausgerechnet mich. Das ist ja gerade kein Prinzip, sondern das ist eine total persönliche Angelegenheit. Du nimmst dir die Gnade nicht, sie wird dir geschenkt. Und es ist Gott in seiner erneuernden Gegenwart, der Leben verändert. Es ist unverdiente Liebe, die auf einen Menschen trifft, ganz persönlich, der daraufhin erkennt, es muss irgendwie doch alles anders werden. Gnade setzt in Bewegung. Mit der Gnade Gottes in Jesus Christus können wir jederzeit rechnen, aber wir können sie nicht verrechnen wie einen Steuerfreibetrag. Gnade, wirklich ergriffen, mündet in eine Geschichte mit Gott ein. Begegnung mit Gott schafft Sehnsucht nach Gehorsam und Nachfolge. Der Gott, dessen gnädigen Ruf ich höre, dem will ich doch gehören, da will ich doch zugehören. Und wem ich gehöre, dem gehorche ich auch. Manches, was bisher zu meinem Leben gehört hat, empfinde ich jetzt irgendwie einfach nicht mehr als passend. Ich werde meinen Weg also nicht einfach in dem Bewusstsein fortsetzen, dass ja von vornherein Gnade abgemacht wird, dann kann ja alles so weitergehen. Nein, sondern die Gnade ist aktuell bei mir lebensverändernd am Werk. So wie Paulus in der Rückschau auf sein Leben als Rabbiner und Christenverfolger nur sagen kann, ich mag mir gar nichts drauf einbilden. Ich erachte es im Nachhinein als Dreck. Früher fand ich das exzellent, heute eher Exkrement. Ich war blind, Christus hat mich sehend gemacht. Gnade wird stets als Konsequenz eines Weges mit Gott erlebt, niemals als Voraussetzung, die man zum Gegenstand kalter Berechnung machen könnte. Der römische Katechismus, das ist sozusagen so eine Art FAQ des christlichen Glaubens in der katholischen Kirche, die sieht im Sündigen auf Gnade hin, die nicht ganz zu Unrecht die Sünde wider den Heiligen Geist, die bei Gott eben nicht auf Gnade rechnen kann. Gnade ist Konsequenz, es ist nicht Ausgangspunkt des Weges. Nun sitzen hier vielleicht aber auch Menschen, die sagen, dieser leichtfertige Umgang mit Gottes Gnade, der liegt mir wirklich fern. Meine Stimme finde ich eher in der Anfrage des Predigttextes auf die Tatsache wieder, dass sich Gott erbarmt, wessen er will und zum Unglauben hin verstockt, wen er will. Da wird ja ganz folgerichtig eigentlich auch nachgefragt, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Also mit anderen Worten, wenn Gott in seiner Alleinwirksamkeit dem einen Glauben an ihn schenkt, dem anderen nicht, und es eben nicht an unseren Bemühungen, unserem Wollen und Handeln liegt, was kann dann der Mensch überhaupt tun? Wenn tatsächlich, wie die Bibel sagt, alles von Gott vorherbestimmt ist und wir Menschen in Dingen des Glaubens keinen freien Willen haben, sollten wir dann nicht abwarten und Tee trinken? Und wenn ich so auf theoretisch-theologische Denkspielchen steht, der fasst die Sache vielleicht noch einen Tacken schärfer auf, nämlich persönlich, der sagt, was, wenn ich nicht zu den Erwählten gehöre? Was, wenn ich eben eins von den im Predigttext genannten Gefäßen zu nicht ehrenvollem Gebrauch bin? Wenn ich zur Gruppe der Nachttöpfe gehöre, nicht der Ming-Vasen? Das ist ein ernstes, seelsorgerliches Thema. Ich habe da schon Gespräche geführt, da ging es wirklich ans Eingemachte. Da sind drei Dinge zu sagen. Zuallererst, es ist dringend davor zu warnen, sich in Spekulationen über die Geheimnisse Gottes zu verlieren. Es gibt eine Vorwitzigkeit menschlicher Vernunft, die, wie Luther gesagt hat, gern über die Wolken fahren möchte, ehe ihr Federn wachsen, um die hohen Heimlichkeiten der Majestät Gottes zu erforschen. Anstelle, sich an das zu halten, was Gott uns ja zu wissen und zu verstehen zugedacht hat. Alles Notwendige, was wir über Gott wissen müssen, da war Luther ganz groß, das sehen wir am gekreuzigten Jesus. Da sollst du hinschauen, sagt Luther, da ist Gott. Das ist auch alles, was du über Rettung und Verlorengehen wissen musst. Da auf Golgatha, da ist der Herr der Welt für dich in den Tod gegangen, da ist er um deiner Sünde willen verflucht und verworfen worden, damit du erwählt, berufen und gerettet wirst. In Jesus bist du zum Heil erwählt. Wenn du dich daran hältst, haben alle anderen Spekulationen ihren Schrecken verloren. Wer dazu mehr wissen zu müssen meint, der wird auf der Suche nach Gott bestenfalls mit Spiegel oder Gegenbildern seiner eigenen Wünsche zu tun bekommen. Wir erinnern uns an den kleinen Exkurs über den Sozialarbeiter Gott. Im schlechteren Fall hat er es dann sogar mit Wesenheiten zu tun, die im Lichte des Evangeliums besehen eher die Fratze des Teufels tragen. Zweiter Hinweis, mit dem Stichwort Evangelium ist ja hier das Stichwort zum Erwählungshandeln Gottes gegeben. Gottes Erwählen und Verwerfen schaut sich ja niemand von außen an, sozusagen von der Zuschauertribüne. Dass man sagen könnte, ja, dieser da, der wird von Gott angesprochen, der aber nicht. Sondern wir befinden uns alle mittendrin in diesem Geschehen, in dem Gottes Wort Menschen hier und heute zu sich ruft. Vielleicht auch heute hier in diesem Raum. Erwählung Gottes ist keine Ergebnissammlung, wie man sie beispielsweise im Forbes-Magazin unter dem Titel Die einflussreichsten Personen 2018 abgehandelt findet. Erwählung ist auch keine philosophische Knobelaufgabe, sondern Erwählung Gottes findet konkret statt, wenn sein Evangelium, wenn der Ruf seiner guten Nachricht an uns ergeht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt, jetzt ist die Zeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Gottes Gnade ist immer heute. Das kannst du nie auf morgen verschieben. Auf sein Wort sollen wir hören, seiner Stimme vertrauensvoll folgen als dem guten Hirten, der uns liebt und der es gut mit uns meint. Folge seiner Stimme in dem Moment, wo du sie hörst. Gott ist gnädig. Er wird dich an allen dunklen Denkabgründen göttlichen Erwählungs- und Verwerfungshandeln vorbei sicher auf seinem Weg zum Heil führen. Das ist die Erfahrung der Gemeinde zu allen Zeiten. Letzter Hinweis, der zielt auf den hin, dessen Stimme hier hörbar wird. Wir müssen von der Erwählung auf den Erwähler schauen. Nicht unser Wille, gerettet werden zu wollen, ist nämlich die wahre Versicherung für das eigene Leben mit Gott, sondern es ist der Retterwille Gottes, der uns hier Sicherheit und Gewissheit in der Frage nach der Gnadenwahl gibt. Paulus tut das in seinem Predigttext auch. Er erinnert an die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk, wie seinem Volk nachgegangen ist, wie er ihm immer wieder gesagt hat, komm, kehr um, komm zurück zu mir, lass das mit den anderen Göttern und so weiter. Es war immer wieder der Versuch, sie zu sich hinzuziehen. Und an dieser Stelle muss die Herrlichkeit der Gnade Gottes dem Paulus, als er das bedachte, so gegenwärtig vor Augen gestanden haben, dass er schier die Grammatik eines Verses gesprengt hat. Paulus hat beim Schreiben völlig überwältigt gesehen, was Gnade bedeutet. Man bleibt deshalb an diesem einen Satz immer wieder hängen, weil man ihn irgendwie nicht zu Ende gedacht bekommt. Irgendwie bleibt er unfertig, weil das Geheimnis der Liebe und Gnade Gottes sozusagen die Satzgrenzen gesprengt hat. Gott ist gnädig, das hebt sogar die Grammatik aus den Angeln. Worum geht's? Paulus schreibt im Anschluss an sein Bild vom Töpfer, wenn Gott schon die Gefäße des Zorns, also wie etwa den Pharao, lange ertragen hat, um wie viel mehr wird er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtun an den Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die Gemeinde. Ursprünglich sollte also die Gedankenbewegung wohl vom Geringeren zum Größeren verlaufen. Paulus will sagen, überleg doch mal, was Gott im Letzten will. Doch das Heil und die Errettung für alle Menschen. Sein Heilsplan geht auf Gnade aus. Er hat auch gar keinen Spaß daran, wenn jemand verloren geht. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich würde mal sagen, das ist die Aktie, auf die wir setzen sollten. Sein Wille geschehe, sein Retterwille. Und wenn wir das gleich im Vaterunser beten, dann beten wir auch mit Gewissheit für unsere Erwählung. Dein Wille geschehe, Gott. Das ist die beste Versicherung. Denn es ist ein Wille, der von lauter Gnade motiviert ist. Gott ist gnädig. Darauf wollen wir vertrauen. Darauf lasst uns reagieren, wenn sein Ruf unser Herz erreicht. Und darum bitte ich jetzt in Jesu Namen. Amen.